Wir sind in der Reihe die Jugendjahre von Jesus und ich habe ja schon das eingestanden, dass man über die Jugend selber ja gar nicht so viel weiß. Ich gehe also bis in die Zeit, als Jesus dann seinen Dienst begann und heute beschäftigen wir uns mit der Berufung der Jünger. Als er allmählich erwachsen wurde, nahm der Vater seinen Sohn beiseite und sagte zu ihm: Hör mal, mein Junge, nicht jeder von uns ist mit Flügeln auf die Welt gekommen. Natürlich kann dich niemand zum Fliegen zwingen, aber es wäre doch jammerschade, wenn du die Flügel, die dir der liebe Gott geschenkt hat, nicht benutzen würdest. Und dein Leben lang Fußgänger bliebest. Aber ich kann ja nicht fliegen, antwortet der Sohn. Stimmt, sagt der Vater. Und nahm ihn mit auf einen Berg, auf einen Gipfel, und da ging es in die Tiefe und sie schauten hinunter. Und dann sagte er: Siehst du, mein Sohn, das ist eine Lehre. Wenn du fliegen willst, kommst du hierher, holst tief Luft und springst in den Abgrund. Breitest deine Flügel aus und du wirst fliegen. Der Sohn hatte Zweifel. Und wenn ich abstürze? Selbst wenn du abstürzen wirst, du wirst nicht sterben. Du wirst höchstens ein paar Schrammen davontragen und den nächsten Versuch machen. Der Sohn ging ins Dorf zurück, um seine Freunde zu treffen, seine Kameraden, mit denen er das ganze Leben lang zu Fuß unterwegs war. Die Kleingeistigen unter ihnen sagten zu ihm: Bist du verrückt? Wozu das Ganze? Dein Vater hatte nicht alle. Warum willst du fliegen? Lass doch den Blödsinn, wer will schon fliegen? Seine besten Freunde rieten ihm: Vielleicht hat dein Vater ja recht, aber es ist schon ein bisschen gefährlich. Warum gehst du die Sache nicht einfach etwas langsamer an? So eine Treppenstufe, oder geh doch auf einen Baum und von dem mal runter. Mach's einfach. Der junge Mann nahm sich die Ratschläge von jenen zu Herzen, die ihm viel bedeuteten. Er kletterte auf einen Baum, fasste allen Mut, sprang, breitete seine Flügel auf, schwang sie auf und ab. Wamm! Landete auf der Stirn, der Riesenbeule. Nun, mit dieser riesigen Beule an der Stirn begegnete er seinem Vater: Du hast mich angelogen. Ich kann gar nicht fliegen, ich habe es ausprobiert. Schau jetzt, was ich habe. Riesenbeule am Kopf. Ich bin nicht wie du. Meine Flügel sind nur zur Verzierung. Der Vater sagt: Hör mal, mein Sohn, um fliegen zu können, muss man den nötigen Freiraum schaffen, damit sich die Flügel ausbreiten können. Es ist wie beim Fallschirmspringen. Vor dem Absprung braucht es eine bestimmte Höhe, um fliegen zu können. Für das muss man ein paar Risiken auf sich nehmen. Wenn du das willst, dann kannst du es. Wenn du es nicht willst, dann lässt du es am besten und bleibst dein Leben lang Fußgänger. Wer immer Zurückhaltung übt und nie etwas wagt, der muss damit rechnen, dass ihm die großen Schätze des Lebens nie begegnen werden. Sie werden ihm entgehen und genauso ist es im Leben als Christ. Wenn wir nie etwas riskieren, wenn wir nie etwas wagen, wenn wir nie springen, werden wir auch nicht erfahren, dass Gott uns tragen wird. Wir werden immer rumkriechen, geistlich gesehen. Wenn Jesus uns ruft, dann sollten wir ihm vertrauen und auch riskante Schritte wagen. Jesus und seine Jünger wagten immer wieder neue, auch riskante Schritte. Das sehen wir auch im Bericht des Matthäus, den wir heute anschauen. Ich lese den Abschnitt im Matthäus-Evangelium Kapitel 4, die Verse 12 bis 22. Als Jesus hörte, dass Johannes gefangen genommen worden war, zog er sich nach Galiläa zurück. Allerdings blieb er nicht in Nazareth, sondern wohnte von da an in Kapernaum, einer Stadt am See im Gebiet von Sebulon und Naphtali. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war. Das Land Sebulon und das Land Naphtali, das Gebiet gegen den See hin, die Gegend jenseits des Jordans, das Galiläa der heidnischen Völker, das Volk in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Über denen, die im Land der Todesschatten wohnen, ist ein helles Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu verkünden, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem Boot, die auf dem See ihr Netz auswarfen. Es waren Brüder Simon, auch Petrus genannt, und Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als er von dort wegging, sah er wieder zwei Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedäus im Boot und brachten ihre Netze in Ordnung. Jesus forderte sie auf, mit ihm zu kommen. Und sofort ließen sie das Boot und ihren Vater zurück und folgten Jesus nach. So wie Matthäus diese Geschichte erzählt, könnte man den Eindruck bekommen, Jesus sei nach seiner Taufe und der Versuchung durch den Teufel in der Wüste gleich nach Kapernaum gezogen. Das ist aber nicht so. Jesus wirkte zuerst noch in der Gegend von Judäa, wie das Johannesevangelium uns berichtet. Jesus ging mit seinen Jüngern in das Gebiet von Judäa. Er blieb einige Zeit mit ihnen dort und taufte. Das war also vorher. Wir werden sehen, das ist noch ganz wichtig, dass das so ist. Jesus war bereits mit Jüngern unterwegs, aber dazu später. Ich habe kürzlich darauf hingewiesen, dass jedes der vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, seine Besonderheiten hat. Jedes Evangelium wurde aus einer eigenen Perspektive geschrieben, die auch auf ein Zielpublikum abzielt, an den der Schreiber hauptsächlich gedacht hatte. Matthäus scheint vorwiegend, das ist übrigens Judäa da, dieses Gebiet, Matthäus scheint, und in diesem, da hat er getauft, im Jordan. So. Matthäus scheint vorwiegend für Leute zu schreiben, die die alttestamentlichen Schriften und die jüdischen Lehren und Traditionen gut kannten. Das erkennt man daran, dass das Matthäus-Evangelium sehr viele alttestamentliche Zitate verwendet. Auch hier in unserem Text sehen wir das in Bezug auf Jesaja. Das werden wir noch anschauen. Markus schrieb das kürzeste Evangelium. Man sagt, dass er das aufgeschrieben habe, was er vom Apostel Petrus hörte, als er ihn in Rom begleitete. Und dieses Evangelium, diese Berichte richten sich eher an nichtjüdische Menschen. Lukas, ein Arzt, bemüht sich aufgrund von Nachforschungen und Augenzeugenberichten aufzuzeigen, wie zuverlässig die historischen Fakten sind und der christliche Glaube ein festes Fundament hat, auf dem wir wirklich aufbauen können. Er schrieb an einen Theophilus, vermutlich ein Mann römischer oder griechischer Herkunft. Und dann haben wir noch den Johannes. Er schrieb das Evangelium etwa 30 Jahre nach diesen drei anderen Evangelien, also viel später. Und es unterscheidet sich auch fundamental im ganzen Aufbau komplett von den anderen drei Evangelien. Er scheint sich an Menschen zu richten, die in der griechischen Götterwelt und Philosophie zu Hause waren. Übrigens hat man im 5. Jahrhundert nach Christus den Evangelien Tiersymbole zugewiesen. Man bezog sich auf eine Szene in der Offenbarung, die im Thronsaal vor sich ging. Unmittelbar beim Thron Gottes, rings um ihn herum, standen vier lebendige Wesen, die vorn und hinten mit Augen bedeckt waren. Und dann werden die Wesen beschrieben. Das erste dieser Wesen glich einem Löwen, das zweite einem jungen Stier, das dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch und das vierte sah aus wie ein Adler im Flug. Also die sind anbetend vor dem Thron Gottes und jedes dieser Gestalten hatte sechs Flügel. So ordnete man im 5. Jahrhundert diese Gestalten den Evangelisten zu. Matthäus wird seither als Mensch dargestellt mit diesen sechs Flügeln, Markus als Löwe, Lukas als Stier, Johannes als Adler. Es gibt auch noch andere Zuweisungen, aber diese sind meines Wissens die weitverbreitetste Variante. Ich bin nicht der Meinung, dass diese Wesen in der Offenbarung die Evangelien symbolisieren, aber ich dachte, dass es nicht schadet, wenn man weiß, woher diese Symbole zu den Evangelisten kommen, weil ihr werdet das auch in Kirchen, diese Symbole immer wieder sehen und dann ist es ja nicht schlecht, wenn man mal das auch weiß. Jedenfalls erachte ich es als ein Geschenk Gottes, dass wir diese vier Evangelien haben und dadurch ein vertieftes Bild vom Wirken von Jesus bekommen. Und die Tatsache, dass die Zeit, in der Jesus auf dieser Erde lebt, von vier verschiedenen Perspektiven beleuchtet wird, durch vier Evangelien, zeigt uns was? Im Hebräischen gibt es einen Grundsatz. Hebräisch macht den Superlativ durch Wiederholungen. Also heilig, heilig, heilig ist ein Superlativ im Hebräischen, das würden wir ja nie sagen im Deutsch. Das ist kein Deutsch heilig. Heilig, heilig oder gut, gut, gut. Also es ist ein Superlativ. Wiederholung ist eine Verstärkung. Das ist wie eine nonverbale Sprache der Bibel. Dass wir vier Evangelien haben, zeigt, dass die Evangelien das Herzstück der Heilsgeschichte sind. Hier in diesen Evangelien wird uns gezeigt, um was es im Zentrum wirklich geht, nämlich Gott wird Mensch, kommt in diese Welt, wird hingerichtet für unsere Schuld und ist wieder auferstanden und lebt jetzt zur rechten Seite Gottes. Das Herzstück des Evangeliums wird durch vier Evangelien wird uns gezeigt, dass wir uns da im Herzstück der Heilsgeschichte befinden. Nun wenden wir uns dem Bericht zu, den wir heute genauer betrachten. Jesus wirkte zuerst in Judäa, in derselben Gegend, in der Johannes der Täufer auch noch Menschen zur Umkehr rief. Auch Jesus taufte mit seinen Jüngern, wie Johannes berichtet, und zwischendurch reiste Jesus auch mal in die Gegend von Galiläa, schien sich aber dort noch nicht niedergelassen zu haben. Doch das ändert sich. Als Jesus hörte, dass Johannes der Täufer gefangen genommen worden war, zog er sich nach Galiläa zurück. Leider sagt uns Matthäus über den tieferen Grund seines Rückzuges nichts, aber es ist anzunehmen, dass sich Jesus von den führenden Juden und Schriftgelehrten und Pharisäern zurückziehen wollte, denn so konnte er sich von ihren massiven Angriffen ein bisschen in Schutz nehmen, denen er in der Nähe von Jerusalem ausgesetzt gewesen wäre. Die religiösen Führer verabscheuten das Gebiet Galiläa, denn es galt als Gebiet der Heiden und somit für einen religiösen Juden als unrein. Nazareth, wo Jesus aufgewachsen war, gehörte auch zu Galiläa. Allerdings, das ist übrigens Kapernaum, allerdings blieb Jesus nicht in Nazareth, sondern wohnte von da an in Kapernaum, einer Stadt am See. Also eine schöne Wohnlage, würden wir sagen heute. Damals war das nicht so wichtig, aber trotzdem. Einer der Gründe für einen Wegzug von Nazareth, obwohl es auch in Galiläa lag, ist vermutlich die feindliche Stimmung gegen ihn. Als er einmal in der Synagoge gesprochen hatte in Nazareth, warfen sie Jesus zur Stadt hinaus und wollten ihn sogar töten. Sie zerrten Jesus zur Stadt hinaus und führten ihn an einen Abhang des Hügels, auf dem ihre Stadt erbaut war. Dort wollten sie ihn hinunterstürzen. Mit anderen Worten, sie wollten ihn ermorden. Das gelang ihnen nicht, aber eines ist klar, Nazareth eignete sich nicht als Ausgangsbasis für seinen Dienst. Der Prophet wird im eigenen Haus nicht ernst genommen. Da war Kapernaum, der am See von Genezareth, völlig anders. Johannes berichtet, als Jesus nach Galiläa kam, wurde er von den Leuten freundlich aufgenommen, denn sie waren auch beim Fest in Jerusalem gewesen und hatten alles miterlebt, was er dort getan hatte. Da sehen wir also, dass Jesus schon bekannt war. Die Leute kannten ihn schon, sie waren auch an den Festen und waren ihm da schon begegnet. Da sehen wir, wo Matthäus hier einsetzt bei seinem Bericht. Hier war Jesus willkommen. Jesus wohnte von da an in Kapernaum, einer Stadt am See im Gebiet von Zebulon und Naphtali. Auf dieser Karte sehen wir die beiden Gebiete hier, Naphtali und Zebulon, die Johannes hier erwähnt. Das ist das Gebiet, das dann zur Zeit von Jesus Galiläa genannt wurde. Man könnte jetzt natürlich fragen, warum nennt er jetzt das die jüdischen Stammesgebiete? Ich denke, Matthäus nannte diese ursprüngliche Gebietsbezeichnung, damit jedem klar ist, dass sich hier die Voraussage des Propheten Jesajas erfüllt, der nämlich genau auf diese Gebiete Bezug nimmt. Das Land Zebulon und das Land Naphtali, das Gebiet gegen den See hin, die Gegend jenseits des Jordans, das Galiläa der heidnischen Völker. Und hier sehen wir jetzt, gilt das als Galiläa, also musste Matthäus sagen, das ist das Gebiet von Zebulun und Naphtali, das ist eben das Gebiet Galiläa, damit der Bezug zu dieser prophetischen Ankündigung und dieser Verbindung klar ist. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Über denen, die im Land der Todesschatten wohnen, ist ein helles Licht aufgegangen. In diese dunkle Welt, die von den führenden religiösen Juden gemieden wurde, weil für sie diese Gegend zu wenig heilig war, kommt das Licht Gottes, ein großes, helles Licht, Jesus der Messias. Er besucht diese Gebiete. Jesus suchte nie die schönsten Orte dieser Welt, sondern er ging zu den armen und verachteten Menschen. Und deswegen wurde er von den religiösen Führern ständig angegriffen. Sie meinten, wenn Jesus wirklich ein Mann Gottes wäre, dann würde er sich mit solchen Menschen gar nicht abgeben. Höchstens ein Almosen geben. Aber nicht so nahe zu sein, solchen Menschen. Und sie griffen ihn ständig an, aber Jesus beeindruckte das nicht. Im Gegenteil, er antwortete ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Eigentlich sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, um die zu rufen, die sich für gerecht halten. Denn diese Leute, die sich für so wunderbare Menschen halten, waren nicht gerecht. Sie hielten sich nur für gerecht. Deshalb sagt Jesus, meint ja nicht, dass ich wegen euch gekommen bin. Warum? Weil sie sich selber einbildeten, gerecht zu sein. Und wer sich einbildet, gerecht zu sein, der hat gar nicht den Eindruck, dass er Vergebung braucht. Und den kann man zur Umkehr aufrufen, das läuft an dem kalt hinunter, hört immer, der andere muss umkehren. Der andere ist der Sünder, der andere ist der Ungerechte. Ich bin der Gerechte. Jesus ging zu den Menschen, die verloren und hoffnungslos waren, die das auch wussten. Zöllner, Huren, Ausgestoßene aus dem jüdischen Kultus. Sie wussten, dass sie verloren waren. Sie wussten, dass sie mit ihrem Leben vor Gott nicht bestehen könnten. Sie wussten das. Jesus ging zu diesen Menschen, die wussten, dass ihre Seele krank ist und der Heilung bedarf. Jesus ging dorthin, wo es finster war, und dort brachte er Licht, Hoffnung und Zukunft. Jesus ist das Licht. Und weil Jesus auferstanden ist, bringt er heute noch Licht in unser Leben, wenn wir das zulassen. Er scheut sich nicht davor, in unsere Finsternis hineinzukommen. Und falls du denkst, dass deine Schuld zu groß und zu beschämend sei und du deswegen Jesus dein Herz nicht öffnest, dann täuschst du dich gewaltig. Für Jesus ist keine Sünde zu schwer, als dass sie nicht vergeben werden könnte. Und wenn du schon Christ bist, wenn du wiedergeboren bist und du weißt, ich lebe in einer Sünde, aber ich schäme mich dermaßen, das ans Licht zu bringen, damit zu Jesus zu gehen, dann begehst du den größten Fehler deines Lebens schlechthin. Dann wirst du dein Leben selber zerstören. Und du begehst den größten Blödsinn, weil du das, was dir Gott anbietet, einfach in die Luft schlägst, weil du dich schämst, weil es dir peinlich ist. Und wenn du denkst, dass deine Sünde zu groß sei, dass du ein Kind Gottes werden kannst, dann lass dir sagen, das ist nicht so. Wenn das Licht Gottes kommt, leuchtet er alles aus. Es kommt alles ans Licht, was du verstecken willst. Aber es ist ja nicht ein Licht, das bloßstellt, sondern es ist ein heilendes Licht, das in dein Leben kommt. Ein Licht, das Neues schafft, das Veränderung bringt. Jesus ruft, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Oder wir könnten auch übersetzen, ändert eure Gesinnung. Und wenn du willst, dass das Licht von Jesus in deinem Leben Auswirkungen haben soll, dann musst du umkehren, dann musst du umdenken. Das Himmelreich ist in der Person von Jesus uns nahe gekommen. Und wenn du mit Jesus in Kontakt kommst, dann wirst du auch einmal in den Himmel kommen. Das ist das, was uns Marco letzten Sonntag erzählt hat. Jesus sagt, ich bin der Weg. Über Jesus komme ich in den Himmel. Er ist der Schlüssel. Er ist der Herrscher, der König des Himmelsreichs. Und wenn ich zu Jesus komme, dann sind die Türen für das Himmelreich geöffnet. An Jesus vorbei komme ich nicht durch diese Tür. Nur mit Jesus. Nur durch Jesus. So ist der Himmel für uns Menschen greifbar geworden. In Jesus Christus. Als Jesus am See Genezareth entlang ging, sah er zwei Fischer. Sie waren Brüder, Andreas und Simon. Andreas war ein Jünger des Johannes, des Täufers, und dabei, als Jesus zum Täufer kam und dieser rief, seht, dieser ist das Opferlamm Gottes. Hat Jesus gesehen und gesagt, vor seinen Jüngern, der Johannes der Täufer, dies ist Jesus, das Opferlamm Gottes. Und aufgrund dieser Begegnung folgte Andreas mit einem anderen Jünger von Johannes Jesus nach. Er erzählte seinem Bruder Simon, er hätte den Messias gefunden, den Retter, auf den Israel wartet. Das könnt ihr alles im Johannesevangelium nachlesen, dann, wenn ihr wollt. Und so ging Andreas mit seinem Bruder zu Jesus. Und als Jesus Simon sah, sagte er zu ihm, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Offensichtlich hatten sich ihre Wege dann nochmals getrennt. Sie waren mit ihm ein bisschen unterwegs in Judäa und dann haben sich ihre Wege getrennt. Es kann gut sein, dass Andreas und Petrus zu ihren Familien zurückkehrten, als Johannes der Täufer ins Gefängnis geworfen wurde und sie wieder nach Galiläa gingen und ihrem Vater beim Fischen halfen. Und als Jesus dem See entlang ging, dann als er selber auch ins Gebiet Galiläa ging, sah er die beiden und forderte sie auf, ihm nachzufolgen. Kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sie sollten nun nicht mehr Fische fangen, sondern Menschen für das Himmelreich gewinnen. Sie sollten mithelfen, das Netz auszuwerfen und durch die Verkündigung des Evangeliums wird das Netz ausgeworfen. Heute werfen wir noch Netze aus. Netze werden durch die Verkündigung des Evangeliums ausgeworfen und wir hoffen, dass Menschen sich in den Masten verfangen, hängen bleiben und gerettet werden und in den Himmel kommen. So ist Menschenfischen gemeint. Nicht, dass wir Menschen quasi wie Fische an den Haken nehmen und dann essen nachher. Und die beiden reagierten prompt. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Da die beiden Jesus hier nicht zum ersten Mal sahen, ist klar, dass sie wussten, mit wem sie nun unterwegs sein werden. Das war kein mystisches Erlebnis, wie wir das immer verstehen. Wir deuten das immer als mystisches Erlebnis. Da kommt Jesus am See Genezareth, da habe ich zwei Fischer, dann sage ich denen schnell, kommt zu mir und folgt mir nach, und die sagen, jawohl, wir kommen sofort. Einfach wegen der Ausstrahlung von Jesus oder wegen was auch immer. Es ist kein mystisches Erlebnis gewesen. Diese beiden Männer haben Jesus gekannt. Sie haben ihn schon in Judäa erlebt. Schon in Judäa hat Jesus dem Simon gesagt, du bist mein Fels, du bist ein Fels. Du sollst Petrus heißen. Deshalb nimmt ja Matthäus darauf Bezug und sagt, Simon, den man auch Petrus nannte, weil er diesen Namen schon bekommen hat von Jesus. Jesus ist nicht wie aus dem Nichts gekommen, und aufgrund der Ausstrahlung haben sie sich entschieden, ihm nachzufolgen. Die Berufung hatte eine Vorgeschichte. Und deshalb finde ich das so spannend. Das hat mich ehrlich gesagt auch selber überrascht, als ich an diesem Text gearbeitet habe. Diese Berufung hat eine Vorgeschichte, und das zeigt uns deutlich, dass Gott keinen blinden Gehorsam von uns Menschen erwartet, sondern dass Gott mit uns immer Geschichte schreibt. Immer. Natürlich erwartet Gott von uns manchmal risikoreiche Schritte, doch meistens gibt es eine Vorgeschichte, die uns auf diesen Schritt vorbereitet. Als mir klar wurde, dass ich Theologie studieren sollte, waren die risikoreichen Schritte, die ich tun musste, da waren einige, da könnten wir jetzt noch länger zusammen sein, irgendwie logisch. Sie waren einfach logisch, sie passten in meine Geschichte hinein, aber es waren risikoreiche Schritte. Für meine Eltern war das, glaube ich, noch schwierig. Wir vertrauten aber, dass Gott uns führen wird, und ich wusste, ich musste nie eine Entscheidung mit großer Tragweite treffen, ohne zu wissen, in welchem Zusammenhang meine Entscheidung steht. Ich musste mich nur entscheiden, ob ich Gott zutraue, dass er mich begleiten, führen und unterstützen wird. Das musste ich entscheiden. Was der nächste Schritt war, auch wenn er große Tragweite hatte, wusste ich, der ist richtig. Die Frage war nur, ob ich den gehen will und Gott vertrauen möchte. Aber die Entscheidung an sich hat eine Geschichte. Gott führt uns nicht aus dem Nichts und stellt uns vor irgendetwas, was wir keine Ahnung haben, und sagen, jetzt soll ich dem nachfolgen, wer ist es überhaupt? Das finde ich echt, ehrlich gesagt, finde ich das faszinierend. Ich denke, die Berufung der nächsten Jünger hatte auch eine Vorgeschichte. Als Jesus von dort weiterging, sah er wieder zwei Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedäus im Boot und brachten ihre Netze in Ordnung. Jesus forderte sie auf, mit ihm zu kommen, und sofort ließen sie das Boot und ihren Vater zurück und folgten Jesus. Bestimmt hatten die beiden von Jesus gehört, und vermutlich waren sie ihm schon früher einmal begegnet. Die Schritte, die Gott von uns erwartet, sind nicht immer so groß, wie wir meinen. Und wer auf die großen Schritte wartet, der kann oft lange warten. Meistens führt Gott uns mit ganz kleinen Schritten. Warten wir also nicht auf die großen Schritte, sondern nehmen wir die kleinen Schritte. Viele kleine Schritte geben auch einen großen. Und oft führt uns Gott mit große Schritte, indem er uns viele kleine führt. Und kleine Schritte können wirklich sehr klein sein, dass ich nicht lüge, dass ich nicht sündige, dass ich Jesus bekenne, wenn ich die Gelegenheit habe. Alles Dinge, die überschaubar sind. Wir sollten aber auch offen dafür sein, Bekanntes zu verlassen und uns auf Neues einzulassen. Wenn wir Gott gehorsam sind, ist das aus unserer Sicht oft ein Risiko. Aber es lohnt sich, dieses Risiko einzugehen, denn Gott wird uns nicht enttäuschen. Erinnert ihr euch noch an den Vater, der seinen Sohn zum Fliegen ermutigen wollte? Der Sohn wollte das Risiko nicht eingehen. Lieber befolgte er den Rat seiner Freunde und er flog im wahrsten Sinne des Wortes auf die Nase. Er hätte besser auf seinen Vater gehört, wäre auf den Gipfel gestiegen und hätte sich in die Leere fallen lassen. Und dann hätte er gemerkt, dass er fliegen kann. Wir müssen uns mal in die Hände Gottes fallen lassen und dann merken wir, dass wir fliegen können. Bist du bereit, dem Ruf von Jesus zu folgen? Oder gibt es da etwas, das dich zurückhält? Und manchmal sind es erstaunlich kleine Sachen, die uns von bedeutenden Schritten abhalten. Ich war einmal mit einem Mann unterwegs, der unbedingt Theologie studieren wollte. Und er hat große Opfer gebracht. Er hat die Matur nachgeholt, berufsbegleitend, hatte einen verantwortungsvollen Job, weil er noch eine Familie mit Kindern hatte und für diese Kinder sorgen musste. Das ist ein Riesenaufwand betrieben. Und dann hat er die Matur bestanden, hat sich für eine theologische Ausbildungsstätte mal entschieden und ich bin dann mit ihm dahin gefahren, war zufälligerweise die gleiche, wo ich studiert habe. Und wir haben das angesehen und dann haben wir sogar, was wirklich in meinen Augen ein unglaubliches Wunder war, ein Haus gefunden, das sie auf Studienbeginn mieten konnte. Alles war bereit. Und dann sagte die Frau, das Haus, das würde ihr zu nahe an der Straße stehen und das wäre zu gefährlich für ihre Katze. Und dieser Mann, ich weiß nicht, was es noch für Gründe waren, hat bis heute noch nicht Theologie studiert. Er ist nicht geflogen. Manchmal sind es erstaunlich kleine Dinge. Aber ich sage euch etwas, wenn ihr merkt in eurem Leben, dass Gott jetzt irgendetwas Außerordentliches tut, was man menschlich vielleicht als Geschichte noch erklären kann, aber wo man sagen muss, da spielt es so viel zusammen, das muss Gottes Hand sein, dann ist das eigentlich egal, ob ein Haus neu an der Straße steht. Unsere erste Wohnung in Deutschland war eine Souterrain-Wohnung. Ich weiß nicht, wir waren im Keller und da hat es nur so Fenster gehabt. Aber der Herr hat sie uns gegeben. Natürlich hätten wir lieber eine Wohnung im zweiten Stock gehabt mit großen Fenstern. Aber so what? Der Herr hat es gegeben. Was wollen wir jetzt da noch lang rummachen? Dann arrangieren wir uns damit. Manchmal sind es erstaunlich kleine Sachen, die uns vom Fliegen abhalten. Gott das Vertrauen zu schenken. Wenn wir merken, dass Gott ruft, dann sollten wir unbedingt handeln. Selbst dann, wenn wir etwas loslassen oder zurücklassen müssen. Jesus sagt, wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Gibt es etwas Größeres? Als vom Herrn aller Herren geehrt zu werden. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für dein Wort. Und es ist einfach immer wieder faszinierend, in deinem Wort zu forschen und zu entdecken, wie du Menschen führst. Und es war für mich einfach wieder wunderbar zu sehen, dass du Menschen nicht einfach vor vollendete Tatsachen stellst, sondern dass du Geschichte schreibst mit Menschen. Dass du Menschen abholst, dass du diese Jünger nicht einfach aus dem Nichts gerufen hast, sondern sie haben dich schon gekannt. Sie wussten, mit wem sie es ungefähr zu tun hatten. Und so führst du uns, dass wir, auch wenn wir einen schwierigen Schritt tun müssen, immer auch den Zusammenhang kennen. Und das finde ich wunderbar. Ich danke dir. Und ich bitte dich, dass du all die leitest, die jetzt vielleicht etwas haben, was sie in Ordnung bringen möchten und Angst haben davor, das ans Licht zu bringen, dass das in dein heilendes Licht kommt. denn du bist ein wunderbarer Gott. Heilig, gerecht und barmherzig. Amen.